Radio Sai, Deutschland.
Om Sai Ram, liebe Hörerinnen und Hörer. Ein herzliches Willkommen beim Hörfunkprogramm von Radio Sai, Global Harmony Deutschland. Heute sind wir wieder auf Sendung mit der Reihe Lesungen. Sie hören in der 8. Folge Auszüge aus dem 2. Band der Biografie von Satya Sai Baba, sein Leben, Satyam Shivam Sundaram, von Professor Kasturi. Diese Sendung legen wir in Liebe und Dankbarkeit, Bhagavan Sri Satya Sai Baba, zu Füßen. Der 2. Band dieser Biografie über das Leben und Wirken von Bhagavan Sri Satya Sai Baba umfasst die Jahre von 1962 bis 1968. Wir durften Zeuge vielfältiger Ereignisse sein und Bhagavan auf seinen Reisen durchs ganze Land, hoch hinauf in den Norden, in die Himalaya-Region bis hinunter in die Südspitze Indiens begleiten. Er hielt auf diesen Reisen und bei seinen Aufenthalten in den Städten und Dörfern viele Ansprachen, die die Menschen in diesen Regionen berührten und zu einem Wandel in ihrem Leben bewegten. Professor Kasturi schreibt zu Anfang dieser Ausgabe über die Göttlichkeit des Avatars: Wer die Bedeutung meiner göttlichen Geburt und meine Göttlichkeit erkennt, der überwindet den Kreislauf von Geburt und Tod und wird zu mir finden. Er ist die Ursubstanz, das Wesen, der Teil und das Ganze, das Ewige, die Wahrheit. Er ist das Gewahrsein, das Handeln, das Bewusstsein, das Fühlen, das Wollen und das Tun, das Allwissen, die Güte. Er ist das Licht, der Glanz, die Harmonie, die Melodie, die Glückseligkeit, die Schönheit. In der heutigen Folge gehen wir wieder mit Bhagavan auf Reisen von Nord nach Süd, von Ost nach West. Wir sind Besucher eines geradezu historischen Ereignisses. In Madras wurde eine gesamtindische Konferenz in Bhagavans persönlicher Anwesenheit abgehalten. an der 1000 Delegierte aus allen Staaten Indiens und aus vielen Ländern in Übersee teilnahmen. Professor Kasturi lässt Overseas-Devotees zu Wort kommen, die ihre beglückenden Begegnungen mit Bhagavan schildern. Erinnern wir uns an eine seiner Aussagen, die er 1940 machte, als er 14-jährig seine Mission begann. Meine Anhänger rufen nach mir. Ich muss mich an die Arbeit machen. Und bei verschiedenen Anlässen sagte er, alle Menschen sind mein. Die Welt ist meine Wohnung. Und er sagte, als Erwiderung auf eine Äußerung eines Devotees, er sei glücklich, dass Babas Namen in jeder Heimstatt seines Heimatortes verehrt werde. Du wirst bald sehen, dass er auf jeder Handbreit Raum in der ganzen Welt angebetet wird. Ja, und das erfahren wir tagtäglich. Überall in der Welt singen Menschen voller Hingabe den Namen des Herrn. Hören wir nun die Lesung von Malte Friedrich. Zuvor bringen wir das Lied Priya Vakya, gesungen von Bhagavan Sri Satya Sai Baba. Wenn du mit liebevollen Worten sprichst, wird jeder glücklich sein. Deshalb ist es deine Pflicht, dass deine Sprache nicht ohne diese sei.
Priya Vakya Pradhani Sarve Pushyanti Jatavara Priya Vakya Pradhanena Sarve Pushyanti Jatavara Tasmat tadeva kartavyam tada tasmeva kartavyam Priyavakya Pradhanena Sarve Tushyanti Jatava Priyavakya Pradhanena Sarve Tushyanti Tasmat tadeva kartavyam tada tasmeva kartavyam Thank you.
Am 20. und 21. April wurde in Abbotsbury bei Madras in Babas persönlicher Anwesenheit ein gesamtindisches Treffen all derer abgehalten, die in einer mit Babas Namen verknüpften Organisation ein Amt innehatten. Es war dies ein historisches Ereignis, geladen mit ungeheuren Möglichkeiten zur Wiederaufrichtung von Dharma. Fast 1000 Delegierte aus allen Staaten Indiens und aus vielen Ländern in Übersee nahmen freudigen Herzens teil. Nach 2 Tagen, während derer sie sich in Babas Gnade und Herrlichkeit hatten sonnen dürfen, kehrten sie neu belebt und mit nie gekannter Begeisterung nach Hause zurück. Vertreter aus jedem einzelnen Staat traten auf Wunsch des Vorsitzenden Dr. B. Ramakrishna Rao, Präsident der Gesamtindischen Akademie vedischer Gelehrter und vormals Gouverneur von Kerala und Uttar Pradesh, vor die Versammlung und erstatteten ihren Bericht über die verschiedenartigen Wege, auf denen in ihrem Staat die Verehrung Babas und seiner Lehren in die Praxis umgesetzt wurde, um damit den Bedürfnissen der Bevölkerung gerecht zu werden. Gruppentreffen zum gemeinsamen Singen zur Ehre Gottes standen auf der Tagesordnung. Es gab Studienkreise, um Babas Botschaft und Lehren zu vermitteln. Pandits versuchten in Vorträgen den einfachen Leuten die indische Kultur und das ewig gültige Dharma nahezubringen. Es gab eine Wanderausstellung von bildlichen Darstellungen der Parabeln und Metaphern, die Baba verwendet, um schwierige Fragen auf dem Gebiet der Philosophie oder des Sadhana zu erläutern. Auch wurde ein 3-Tage-Seminar mit dem Thema »Das Erlangen von innerem Frieden in der modernen Welt« abgehalten, das auch in 5 Städten des Staates Mysore angeboten wurde. Baba ließ ebenfalls die Abgesandten aus Übersee ihre Ansichten darlegen. Der Delegierte aus Hongkong berichtete, dass die Bhajan- und Studiengruppe dort eine Art kleine UNO sei und dass er in Japan auf großes Interesse für Yoga und spirituelle Übung wie Rezitation heiliger Namen gestoßen sei. Er erwähnte, dass die Sehnsucht nach Gott in der Chinesischen Republik noch schlummere und drängte darauf, Bücher von und über Baba in Chinesisch und Japanisch zu übertragen. Der Delegierte aus Ostafrika beschrieb, wie die Gruppen dort sowohl gemeinsames Gebet in gleicher Art wie in Prashanti Nilayam als auch Studien von Babas Büchern als ihre Form spiritueller Übung betreiben. Der Delegierte aus Ceylon gab Beispiele für Babas gnadenvolle Gegenwart in Ceylon, die sich dort in unleugbaren Erlebnissen von Devotees zeigte und erklärte zur großen Freude der Versammlung, dass Baba in Ceylon genauso gegenwärtig sei wie sonst überall. Der Delegierte aus Norwegen beschrieb die Not solcher Leute, die den Glauben an Gott verloren und kein Vertrauen in den Menschen gefunden hätten. Er sprach über sein eigenes Zögern, verschiedene westliche Dogmen anzunehmen und wie er sich mit indischem Yoga und indischer Philosophie befasst habe. Am 25. Februar 1965 saß ich vor dem Grab Sai Babas in Shirdi, als ein fremder Mann in einem blauen Hemd mich ansprach. »Haben Sie schon Satya Sai Baba gesehen? Wenn es Gott auf Erden gibt, dann ist er es. Er kommt am 14. März nach Bombay. Sie müssen ihn sehen. Das hier ist Vibhuti aus seiner eigenen Hand. Das hier sein Bild. So hat Baba mich zu sich gerufen, denn wie ich später erfuhr, war am 25. Februar das Datum seiner Ankunft in Bombay nur ihm selbst bekannt.« Als ich dann am 14. März im Gwalior-Palast, wo Baba sich aufhielt, einen Brief für ihn abgab, nahm Mr. L.C. Jawar diesen geschwind an sich und bemerkte, »Baba sagte mir vor 1 Stunde, dass ein Ausländer mit einem Brief kommen werde, den ich ihm unverzüglich bringen solle. Wir sind allesamt gesegnet.« So fuhr der norwegische Delegierte fort, »dass wir erwählt worden sind, die Kunde von seinem Erscheinen und seiner Botschaft über die ganze Welt zu verbreiten.« Babas Forderung nach Wahrheit, Satya, rechter Lebensführung, Dharma, innerem Frieden, Shanti und Liebe, Prema, bietet die einzig mögliche Heilung für die kranke Welt. Die seinen Ruf gehört und verstanden haben, haben in ihrem eigenen Umfeld Vereinigungen und Gesellschaften, Institute und Einrichtungen geschaffen, um Gleichgesinnte zu gegenseitigem Ansporn zusammenzuführen. Aber dies ist bisher nur ungezielt geschehen, und deshalb hat Baba uns alle zusammengebracht, damit wir nicht vom Pfad spiritueller Disziplin abirren. Wir müssen gewisse Grundsätze wirkungsvoller und beispielhafter Organisation befolgen. Baba hat erklärt, dass die wirksamste Verkündigung seines Erscheinens durch jemanden geschieht, der seine Lehren befolgt und dabei erkennen lässt, dass er dabei Frieden und Freude erfährt. Genau wie die Wasser eines wilden Flusses durch die Ufer im Zaum gehalten werden, so muss auch die Begeisterung der Anbetung von gewissen anerkannten Grundsätzen gelenkt sein. Bei der Abfassung der Regeln und Vorschriften jedoch, so hat Baba gesagt, sollte nicht der raison d'être, das Ziel der Satyasai-Organisation, aus den Augen verloren werden. Jedermann der Freude, des Friedens und der Weisheit gewahr werden zu lassen, die er in Wahrheit in sich trägt, die er ist. Er überzeugte, überredete, beriet, besprach und wandte wie ein guter Kamerad seine Liebe allen zu. Er saß beim Frühstück, beim Mittag- und Abendessen zwischen den Delegierten, er traf sich mit ihnen in Gebietsgruppen, er hatte eine Lösung für jede Schwierigkeit bereit, sein Lächeln wurde von allen gesucht und allen geschenkt. Er ließ sich mit ihnen fotografieren, er fand den Weg in jedes Herz. Die Allgemeingültigkeit, die tiefe Wahrheit seiner Lehren fand begeisterte Zustimmung. Ihr müsst anderen dienen, denn ihr könnt Frieden so lange nicht erlangen, wie er anderen verwehrt wird. Ihr müsst jedes Herz, auch das eure, zu einem Prashanti Nilayam machen. Seid tätig ohne Anmaßung oder Stolz. Arbeite zusammen mit allen, die gut und selbstlos sind. Haltet Verbindung mit allen Leuten, die den Pilgerpfad zu Gott beschreiten, wie immer sie ihn benennen, welche Gestalt sie ihm auch zuschreiben, bis ihr ihn erreicht und erkennt, dass er alle Namen und Formen hat. So ermahnte Baba alle. Am 22., 23. und 24. April hörten Zehntausende Baba und einige Gelehrte bei den Veranstaltungen der Vedischen Akademie in Madras. Dr. V.K. Gokak sprach von Baba als dem Bewahrer der Welt und einem Erlöser, dessen Gnade jeden Erdensohn zu Gott führt. Die Welt will die Einheit von Geist und Materie nicht wahrhaben. Sie glaubt, nichts sei wichtiger als Materie. Wirklichen Fortschritt gibt es erst, wenn der Mensch nicht Information, sondern Transformation, Wandlung sucht und entdeckt, dass seine eigene Wirklichkeit unter dicken Schichten von Irrtum und Illusion verborgen liegt. Am 24. April sprach Dr. S. Bhagavantam, wissenschaftlicher Berater am indischen Verteidigungsministerium. Er sagte, es ist für jeden ein äußerst seltener Vorzug, aus welchem Stand er auch kommen mag, auf die gleiche Rednertribüne zusammen mit Bhagavan Sri Satya Sai Baba eingeladen zu werden. Baba hat mich schon in manche Verlegenheit gebracht, sogar auf dem Gebiet der Naturwissenschaften. Vor Jahren in einer meiner ersten Begegnungen mit ihm sagte Baba, »Wissenschaftler haben keinen Glauben an Gott, nicht wahr? Du im Besonderen, hast du den geringsten Respekt vor den alten Schriften dieses Landes? Der Bhagavad Gita zum Beispiel, das verletzte meinen Stolz. Um die Ehre meiner Zunft zu retten, erzählte ich ihm von Oppenheimer und seinem Ausruf, als die erste Atombombe im Versuch gezündet wurde. Divi Surya Sahasrasya, was er aus der Bhagavad Gita gelernt hatte. Die wahrhaft Gebildeten unter den Wissenschaftlern, so sagte ich, sind sich der Weisheit der alten Schriften wohl bewusst, der Upanishaden und der Gita. Möchtest du eine haben? Fragte er mich und nahm mit den Fingern einige Körnchen Sand auf aus dem Flussbett des Chitravati, wo wir alle um ihn herum saßen. Der Sand verwandelte sich in einen Text der Bhagavad Gita, den er mir in die Hand drückte. Ich untersuchte ihn später, um den Namen der Druckerei herauszufinden. Überflüssig zu sagen, dass kein solcher darauf stand. Das Ganze war eine glatte Abfuhr an die Gesetze der Physik, für die ich der Stellvertreter war. Später führte er in meiner Gegenwart einen chirurgischen Eingriff aus, bei dem er Messer, Nadel, Verbandszeug materialisierte, alles, was vonnöten war. Ich fühlte mich damals aufs Äußerste verunsichert. Dr. Gokak sagte gestern, Baba würde die Gesetze von Physik und Chemie brechen. Er bricht diese Gesetze nicht, er überschreitet sie. Er ist jenseits, transzendent. Er ist ein Phänomen, eine einmalige Erscheinung. Er ist göttlich. Das ist für mich der richtige, der sichere Weg, aus dem Dilemma herauszukommen. Wir Wissenschaftler sind recht bescheidene Leute. Jedes Mal, wenn wir dem, was wir bereits wissen, ein bisschen hinzufügen, erkennen wir, dass es da noch mehr Dinge gibt, die wir noch entdecken müssen. Vermehrung des Wissens ist insofern nur ein anderer Name für Vermehrung des Nichtwissens. Während ich hier spreche, gräbt eine von Menschenhand gebaute Maschine, eine 250.000 Meilen entfernt, auf dem Mond einen Graben von 50 Zentimeter Länge und 20 Zentimeter Tiefe. Wir wissen, dass man dabei nur Wissen erwerben kann, aber Weisheit? Diese muss man von Baba erhalten. Bhagavan ist unser allernächster Verwandter. Wendet euch an ihn für die ewige Botschaft. Das allein kann uns retten. Von Madras fuhr Baba weiter zu den Nilgirisbergen und nach einem kurzen Besuch von Calicut an der Küste des Indischen Ozeans begab er sich in das Gebiet der Annamalai-Berge, der Gegend von Kaffee- und Teeplantagen, um dort eine höhere Schule einzuweihen. Nach Prashanti Nilayam kam er zu Guru Purnima zurück, das nach dem unvergesslichen Shiva-Shakti-Wunder eine die Zeit überdauernde Ausstrahlung gewonnen hat. Eine Woche später begab sich Baba nach Whitefield. Von dort fuhr er mit ein paar Devotees zu den Horsley-Bergen, um dort einige Zeit in dieser stillen Gegend in etwa 1300 Meter Höhe zu verbringen. Es dauerte nicht lange, bis die Bewohner der Täler ringsum wussten, dass Baba seinen Glanz in ihrer Mitte verbreitete, und so zogen sie in Scharen zu ihm hinauf und wurden während der 14 Tage seines Aufenthalts reich belohnt mit Bhajan-Singen und Vibhuti aus seiner Hand. Die kleine Gruppe von Aspiranten, die Baba mitgenommen hatte, konnte von ihm die Lösung so mancher schwierigen Frage, Sadhana betreffend, erhalten, die sie ihm vorlegten. Ihr nennt diese Ereignisse Wunder, aber für mich ist es einfach meine Natur. Ihr könnt das Rätsel nicht lösen. Für mich sind es keine Rätsel, sondern Teil meiner wesenhaften Unergründlichkeit, sagte Baba. Die Devotees hatten in den Horsley-Bergen viel Gelegenheit, das göttliche Geheimnis zu erleben. Bei einem Spaziergang auf einem Fußweg unter Bäumen sah Baba einen Ausläufer eines Jasminstrauches und er pflückte davon eine Blüte und blies darüber. Sie wurde zu einem Diamanten von ungewöhnlicher Brillanz. Eines anderen Tages nahm er ein Stück Granit vom Boden auf und gab es einem Devotee in die Hand. Aber was dieser erhielt, war nicht der Stein. Der Stein hatte sich in Zucker verwandelt. Ein andermal schuf er Rosenkränze und andere Devotionalien und schenkte sie seinen Anhängern. Er materialisierte ein Silbergefäß voll mit kostbarem Nektar, den nur er zu erschaffen weiß, und gab jedem ein paar Tropfen dieses Gnadengeschenks. Howard Murfitt von der Theosophischen Gesellschaft war mit seiner Ehefrau dabei. Er schreibt: »Ich war kein Zyniker, als ich nach Indien kam. Ich weiß, ich war ein Skeptiker, aber kein Unheilbarer. Meine Haltung ist immer die vorsichtige naturwissenschaftliche gewesen. Ich musste stets selber sehen und selber anfassen, um glauben zu können. Durch eine seltsame Verkettung von Umständen, die, so kann ich nur sagen, der Gnade Babas zuzuschreiben war, begegnete ich Baba. Er ist mir gegenüber stets liebenswürdig gewesen. Ich sah und berührte wundersame, unglaubliche Dinge. Ich bin nun in meinem tiefsten Inneren davon überzeugt, dass es Wunder gibt. Das Geschehen spricht deutlicher als alle Worte. Das Wort ist mächtig, aber im fleischgewordenen Wort sehen wir seine Macht in dramatischer Weise. Da wird sie zu einer starken Festung für unseren schwankenden Glauben. Eines Tages forderte Baba die Devotees auf, wie Murfitt es dichterisch ausdrückt, »durchs Tor den Schritt zu lenken, wo ganz ist jedes Teil, Gefühl nicht ist noch Denken, auch der Gestirne keins, jenseits des Nichts des Kosmos, wo alle Ding sind eins.« Baba schuf ein Bild, das er einem Devotee gab. Der kosmische Schöpfer, Purusha, das Universum als eine Person, dabei alle Götter und Dämonen, alle Sterne und Himmel, alle Seienden und Werdenden umfassend, einschließlich seiner selbst und des früheren Körpers in Shirdi. Murfitt schreibt, bei alledem dürfen wir das größte aller Wunder nicht aus den Augen verlieren. Es ist dies das Wunder seines Prema, seiner göttlichen Liebe. Sie ist universell, indem sie auf alle Menschen ausstrahlt und gleichzeitig individuell. Du fühlst sie als Strahl direkt und voller Segen auf dich gerichtet. Wie einer seiner Gläubigen es ausdrückte, jeder hat den Eindruck, dass Baba ihn am meisten liebt. Ja, diese reine Liebe, die allumfassend ist und doch jedem Einzelnen für sich zufließt, sie ist das Urwunder, aus dem alle anderen entspringen, als Beiwerk sozusagen. Die Hauptwirkung dieses Stroms von Prema ist es, uns spirituell so anzuheben, dass wir das Wissen um unser spirituelles Selbst erlangen, dass wir unser Einssein mit allem Lebendigem erkennen, sogar mit dem Schöpfer allen Lebens. Wie wenige hat es gegeben, durch die dieser wundersame Strom reiner selbstloser Liebe geflossen ist, begleitet von Wirbeln und Strudeln kleinerer Wunder. Wie glücklich, wie gesegnet sind wir doch, dass wir ein solches Wesen auf Erden kennenlernen konnten und noch weiterhin bei ihm verweilen dürfen. Baba sagt, dass die Welt kein leerer, bedeutungsloser Traum sei. Sie ist vielmehr ein absichtsvolles Spiel, mit Schauspiel innerhalb des Schauspiels. Gott selbst spielt die Rollen und deshalb aufgepasst. Erkennt ihn, wenn ihr Majestät, Schönheit, Ordnung, Harmonie, Melodie auf der Bühne seht. Er trägt viele Masken, um sich dahinter zu verbergen. Er sagt, dass er auch jetzt eine Rolle spiele und dass er sie aus eigenem freien Willen übernommen habe. Baba kehrte am 3. Juli von Brindavan, Whitefield, kommend nach Prashanti Nilayam zurück. Die Murfitts begleiteten ihn dorthin, angezogen von seiner Liebe, die ihnen zuströmte. Howard Murfitt hielt am 21. und 23. Juli in Prashanthi Nilayam eine Rede über Baba. Dr. Judith Tyberg vom Ost-West-Kulturzentrum in Los Angeles sprach zu den Bewohnern des Nilayam und durfte mit Baba ein langes Gespräch führen, indem sie ihn fragte, ob seine Wunder im Film festgehalten und gezeigt werden dürften, um die Menschen von ihrer Echtheit zu überzeugen. Baba erwiderte, dennoch würden Zweifel bestehen bleiben. Nur durch Stärkung des eigenen Glaubens, nur durch Ausräumen der Zweifel im eigenen Geist wird man in die Lage versetzt, andere zu überzeugen. Der Glaube wandert von einem Geist zum anderen. Der 5. August 1967 ist ein denkwürdiger Tag in der Geschichte von Prashanthi Nilayam, denn an diesem Tag wurde es offiziell zu einer eigenen Township erhoben, eine kommunale Verwaltungseinheit, mit einem Vorsitzenden und einem Verwaltungsrat, der die Zivilverwaltung besorgen wird. Baba, der an diesem Tag über das Dorf Puttaparthi sprach, von dem das Gebiet der Township nun abgetrennt worden ist, sagte, es werde nie auch nur andeutungsweise den Gedanken an Trennung geben, soweit es ihn oder die Devotees betreffe. Vrindavan gehört allen. Govinda ist der Gott für alle, sagte er. Er forderte den Vorsitzenden und die Ratsmitglieder auf, den Bewohnern mit Liebe und Sorgfalt zu dienen und ebenso den anderen Mitgliedern der Sai-Familie, die an diesen Ort kommen. Während der ersten Septemberwoche war es ein überreiches Maß an Liebe, das Baba bewog, im Auto über 600 Kilometer nach Hyderabad zurückzulegen, um Dr. Ramakrishna Rao am Krankenbett während seiner letzten Tage die unschätzbaren Gunstbeweise seiner Gegenwart, seiner Berührung und seiner Stimme zu gewähren. Die letzte offizielle Feier, der Ramakrishna Rao noch beigewohnt hatte, war die Erhebung von Prashanthi Nilayam zur Township gewesen. Er war von Baba zum Präsidenten der Gesamtindischen Akademie der vedischen Gelehrten ernannt worden, denn er war ein Gelehrter und Dichter in vielen Sprachen und dazu ein glühender Verehrer Babas. Als Gouverneur von Kerala wurde ihm mehr als einmal die Ehre zuteil, Baba in diesem Staat zu begrüßen. Als Gouverneur von Uttar Pradesh schätzte er sich glücklich, Baba nach Ayodhya, Kashi, Prayag und Badrinath zu begleiten. Er pflegte Babas Ansprachen in Telugu schnell und einwandfrei simultan in Hindi zu übersetzen. Baba gewährte ihm höchste Erfüllung und Freude in seinem letzten Lebensabschnitt. »Mir ist zuteil geworden, was ich ersehnt habe«, wiederholte er, als Baba sich vom Krankenbett entfernt hatte. Am 14. September nach Mitternacht, wenige Minuten vor seinem Ende, tröstete er die Mitglieder seiner Familie mit den Worten, »Baba wird euch führen und leiten, wie er es schon immer getan hat.« Dann sprach er aus der Tiefe seines Herzens das heilige Mantra, »Ich nehme meine Zuflucht in den Füßen des Herrn«, und erlangte Frieden und Befreiung. Wahrhaft ein großer Karma-Yogi, der, wie es die Gita lehrt, durch anbetende Hingabe Befreiung erlangt hat, mittels der Erkenntnis, Jnana, die er erwarb. Es ergäbe ein ergreifendes Kapitel, könnte man die Ereignisse aus den letzten Tagen von Babas gläubigen Anhängern, die in ihn eingegangen sind, zusammentragen und beschreiben. Sie sterben in stiller Heiterkeit, in der Hingabe des Gebets oder mitten im Bhajan-Singen mit anderen oder beim Rezitieren von Om. Sie erhalten göttlichen Nektar am Ritter aus dem Nichts heraus und schlürfen ihn während des Sterbens. Sie sehen Baba vor sich, während ihr Augenlicht bricht, und verscheiden, nachdem sie ihm zu Füßen gefallen sind. Vibhuti bildet sich auf ihren Häuptern zum Zeichen seines Segens. Oh, es ist überaus tröstlich und gibt Zuversicht, wie Baba seine Gnade ausgießt, wenn seine Devotees ihre Körper verlassen, die ihre Wohnstatt waren. Ich hatte über die großen Wunderwirkenden und Lehrer aus der indischen Vergangenheit gelesen und hoffte, einige würde es auch heute noch geben. Ich hoffte und wagte doch kaum zu hoffen, ich könnte vielleicht sogar einem von ihnen begegnen. Denn tief im Inneren sehnte ich mich, wie alle Menschen, nach der Herrlichkeit in Vielfalt, wie es Francis Thompson nennt, die denen entgeht, die ihr Gesicht abwenden, schreibt Murfitt. Unter den vielen, die für eine solche Suche aus dem Ausland nach Indien kamen, war auch das Ehepaar Reimer. Sie hatten von Baba gehört und kamen zum Nilayam, wo sie dann ununterbrochen für 6 Monate blieben und sich in Sadhana übten. Als sie wieder nach Hause zurückkehrten, fanden sich bei ihnen Leute ein, die bereits mit indischem Yoga und Gedankengut in Berührung gekommen waren, zum Beispiel mit den Lehren von Ramana Maharishi, Aurobindo, Yoganandaji und Ramakrishna Vivekananda. Sie erhielten Anregungen durch das Beispiel der Reimers, sich mit dem Werk Babas zu befassen und nach seinen Anweisungen spirituelle Übungen auszuführen. Eine große Zahl von Menschen hat dort die Satyasai-Treffen besucht. Einige sind nach Indien gekommen, um Babas Darshan und Segen zu erhalten. Charles Penn ist ganz besonders bevorzugt. Denn obwohl er nicht nach Indien gekommen ist, ist er in der Lage, Babas ständige Gegenwart zu fühlen. Ob er nun als Pilot oben in der Luft ist, um abgestürzte Flugzeuge zu suchen, oder ob er unten am Strand Muscheln sammelt oder in seinem Andachtsraum seine Gestalt vor seinem inneren Auge sieht. Baba sitzt vor ihm, spricht mit ihm, unterweist ihn, beantwortet seine Fragen, so klar, als wäre er körperlich anwesend, über die 7 Meere hinweg. Die Unterweisungen sind so charakteristisch für Baba, dass ihre Echtheit alle überzeugt, die Babas Art zu erläutern kennen. Wenn Penn mir Manuskripte davon zur Durchsicht schickt, habe ich zudem des Öfteren Baba um weitere Klärung gebeten, und nie hat er dabei seine Urheberschaft abgestritten. Er hat sogar gewisse neue Beispiele und Gleichnisse, die er Penn in Los Angeles erzählt hat, damit gerechtfertigt, dass er die Dinge in dieser Weise darstellen musste. Denn die Voraussetzungen Penns seien verschieden von denen seiner Zuhörer in Indien. Ich nenne ihm das Beispiel der Narzissen, weil es dort ein Narzissenbeet vor dem Andachtsraum gibt, sagte er einmal zu mir. Ich spreche zu ihm von starken Wellen und Segeln und Schiffen, weil er im Gegensatz zu euch damit vertraut ist. Indra Devi, eine in Russland geborene Amerikanerin, die in Mexiko lebt und einen indischen Namen trägt, wurde von einem Hellseher zu Baba geschickt und später, noch unmittelbarer, von den Murfitts. Sie hatte Yoga in Mysore bei Yogi Krishnamacharya gelernt. Später lebte sie in Shanghai und gab Vorführungen von Yoga in Moskau. Sie hat eine Yoga-Stiftung in Tecate in Mexiko gegründet. Auch sollte sie Präsident Kennedy in Dallas, Texas, vorgestellt werden, um ihm ihre Bücher über Yoga zu erläutern, sowie einige Yoga-Haltungen und Tiefatemübungen zu zeigen, die ihn für die außerordentlichen Belastungen seiner Aufgaben als Präsident körperlich kräftigen sollten. Aber sie war wie die gesamte Welt schockiert, als er wenige Stunden vor der verabredeten Zeit erschossen wurde. Mit dem Ziel, den Hass aus dem menschlichen Herzen zu vertreiben, beschloss sie an diesem selben Tag einen Kreuzzug der Meditation für das Licht in der Dunkelheit. Sie kam nach Indien, wo sie die Grundbegriffe von Yoga und Meditation erlernt hatte. Den Murfitts begegnete sie im April 1966 und wurde von ihnen nach Prashanthi Nilayam geschickt. Baba gab ihr, wie sie selbst sagt, mehr als Freundlichkeit, mehr als Güte, mehr als Gnade. Zuflucht, Abhaya. Ruf mich, wann immer du mich brauchst, ich werde bei dir sein. Ich fühlte einen Strom strahlenden Lichts sich über mich ergießen und fühlte ungeheure Freude, unermessliches Glück, die mein ganzes Wesen erfüllten. Dank dir, Baba, wisperte ich voller Dankbarkeit. Mit diesem strahlenden Licht in mir kehrte ich nach Los Angeles und Tecate zurück, schrieb sie. Im Februar 1967 war sie wieder da, voller Schwung und Begeisterung für Yoga als Heilmittel für die Frustration in der Welt. Baba ermutigte sie, die Bewohner des Nilayam, Männer und Frauen, wie auch die Schüler des Vedashastra Petashala, in den Yoga-Haltungen und der Technik der Meditation zu unterweisen. Er war an diesen beiden Tagen selbst anwesend und erläuterte bereitwillig die Gründe, die sie nannte, warum man die Flamme als Meditationssymbol wählt und um andere Punkte, die sie für wichtig hielt, zu klären. Die Kontemplation der Flamme ist die alte vedische Anweisung, in der der Herr beschrieben wird als ein gerader heller Blitzstrahl im Mittelpunkt des Herzens. Baba wählt das Param Jyoti, das höchste Licht, als krönenden Abschluss in der Prashanti-Fahne. Im Nilayam wird während der Meditationsstunden vor Sonnenaufgang eine Lampe mit ruhiger, heller Flamme als Konzentrationshilfe benutzt. In der Dhyana Vahini, die Baba verfasste, beschreibt er Atma, das allem innewohnende Göttliche, als die Sonne aller Sonnen, die stärkste aller Ausstrahlungen. Es ist das höchste Licht, das aus sich selbst leuchtende. Deshalb gefiel Baba die Unternehmung Indradevis und er gab dazu seinen Segen. Er sprach zu ihr über tiefere Beziehungen und Zusammenhänge mit dem uralten vedischen Gebet Tamaso Ma Jyotir Gamaya, aus der Dunkelheit führe mich zum Licht. Im Buch Prashanti Vahini, das er vor Jahren schrieb, hatte er es so erklärt. O Herr, wenn mich die Dinge dieser Welt locken, so vertreibt die Dunkelheit, die vor mir das alles Durchdringende, alles Hervorbringende Atma verbirgt, das jedes Ding in Wahrheit ist. Am 2. November war Baba in Bombay. Er kam dorthin, wo 30.000 begeisterte Anhänger mit Lobgesängen zur Ehre Gottes den Augenblick erwarteten, an dem er die Stelle heiligen würde, wo Dharma Kshetra gebaut werden sollte. Baba bestieg die oberste Terrasse des Hügels. Die zeremoniellen Riten näherten sich gerade dem Ende, der Graben für die erste Reihe von Bausteinen war bereit. Baba ließ seine Hand kreisen, und aus ihr kam vor aller Augen eine silberne Plakette hervor, die die mystischen Symbole der herrschenden Gottheiten der neun Planeten trug, entsprechend der vedischen Lehre. Baba ließ sie unter den ersten Stein legen und fügte selbst mit einer Kelle den Mörtel hinzu. Dann hisste er die Prashanti-Fahne und enthüllte die Kupfertafel, die von der Einweihung des Dharma Kshetra kündete. In seiner Ansprache vor der großen Versammlung von Devotees sagte Baba, der Name Dharma Kshetra sei gebräuchlich für das Schlachtfeld, auf dem die Gita gelehrt wurde. Obwohl sein wirklicher Name Kurukshetra war, bezieht sich die Gita darauf als Dharmakshetra, denn es war die Stätte, wo Dharma über Adharma siegte, das Rechte über das Schlechte. Auch dieser Ort, dieses Dharmakshetra, wird Zeuge des Sieges sein, wird ihn durch Lehren und durch Lernen himmlischer Lehren sicherstellen. In der Tat ist der menschliche Körper das wahre Schlachtfeld, wo das Rechte mit dem Schlechten um den Sieg ringt. Ksha bedeutet das, welches Kshaya erleidet, das heißt Verfall durch Laster. Tra bedeutet das, welches durch Tugend wieder heil wird. Also ist der Körper, der gedeiht oder verfällt, durch Tugend oder Laster, das Kshetra. Er muss zu einem Dharma-Kshetra dadurch werden, dass man den Bewohner des Körpers entdeckt, das Kshetra-Gnya, das Atma, die innerste Triebkraft. Honorable Sri P.K. Savant, der den Vorsitz führte, erklärte, das Dharma-Kshetra, das sich bald an diesem Ort erheben werde, werde eine Wohnstatt des höchsten Friedens sein. Seine Ausstrahlung werde Unfrieden aus den menschlichen Herzen vertreiben. Am Abend weihte Baba das Satya Sai Dal ein, eine Organisation junger Suchender, die ihre spirituellen Übungen verstärken und ergänzen durch wirkungsvollen und ernsthaften Dienst an den Schwachen, Bedürftigen und Notleidenden. Baba selbst ist für uns das höchste Beispiel von Dienst durch Liebe. Am 4., 5. und 6. November gab Baba auf dem Dharmakshetra-Gelände Darshan während des morgendlichen Bhajan-Singens. In den dicht gedrängten Menschenmassen erspähten seine Augen kranke Kinder, leidende Erwachsene, unglückliche Verkrüppelte und Verstümmelte. Er segnete sie mit Vibhuti, erschaffen zur Tröstung und Ermutigung. Baba kam am 14. November nach Prashanti Nilayam zurück, rechtzeitig für die Geburtstagsfeierlichkeiten. Jedes Jahr wird mein Geburtstag in großem Stil gefeiert. Tausende kommen zu meinem Darshan, dem Darshan, zu dem ich auch dich zu deiner Freude auf meinen Flügeln ins Nilayam gebracht habe, sagte Baba zu Charles Penn in Los Angeles während eines seiner außerkörperlichen Besuche bei ihm. Aber glaube nicht, so schränkte Baba ein, dass es mein Geburtstag sei, der da gefeiert wird. Nein, ich bin Teil eines jeden von euch. Nach Jahren der Fortentwicklung mündet ihr in das Delta meines Stroms ein. Das also sagte er Charles Penn. Hören wir nun, was er den Tausenden sagte, die am 23. November nach Prashanti Nilayam gekommen waren. Dies ist nicht mein Geburtstag. Ich habe keine Geburt, keinen Geburtstag. Ich bin zeitlos, ewig. Ihr müsst euren Geburtstag feiern, an dem ihr in das Wissen geboren werdet und nicht mehr in die Bindung. Betet mich an dem Tag, an dem ihr ich seid, an dem Tag, an dem ihr daraus grenzenlose Seligkeit gewinnt, an dem Tag, an dem ihr euch uneingeschränkt freuen könnt, geboren zu sein. Während der Feierlichkeiten am 23. November, genau gesagt, beauftragte Baba den Präsidenten der Satya Sai Seva-Organisation in Bombay, vor der großen Versammlung von Anhängern anzukündigen, dass eine Weltkonferenz von Dienstleistenden und Gottsuchern der Satya Sai-Einheiten im Dharmakshetra im Mai 1968 gehalten werden sollte. Diese Ankündigung wurde mit stürmischem Beifall und unbändiger Freude aufgenommen. Baba forderte die Mitglieder auf, in den frühen Morgenstunden mit Gesang von Bhajan-Gruppen auf den Straßen der Dörfer und Städte zu beginnen, damit die Leute mit dem Namen Gottes aufwachen und die Atmosphäre mit dem Duft von Gottes Herrlichkeit erfüllt ist. Ebenso drückte er den Wunsch aus, die Botschaft von der Macht und der Einheit des Atma solle in die Herzen der Schüler gepflanzt werden. Die weiblichen Devotees wurden beauftragt, Organisationen zu bilden und so ihren Schwestern zu dienen. Solchermaßen also strömt der Ganges der Gnade aus Prashanti Nilayam, der Barber ist. Er stellt die Gesundheit wieder her, belebt die Ermatteten, heiligt jede Form von Dienst, befruchtet jeden edlen Impuls, klärt den Blick und offenbart den Pfad zu Gott. Baba redet die riesigen Versammlungen, die sich zu seinen Ansprachen versammeln, an mit »Ihr, die ihr göttliche, atmische Wesen seid«. Er sieht alle als sich selbst. Er fordert alle auf, ihn als sich selbst zu sehen. Diese Identität ist die Wahrheit, aber wir stecken in der Täuschung des Getrenntseins und leiden dabei. Baba ist Liebe, Weisheit, Macht, Gnade. Deshalb kann er erklären, die Welt ist meine Wohnung. Auch die, die mich leugnen, sind mein. Ruft mich mit irgendeinem Namen, ich werde antworten. Macht euch irgendein Bild von mir, so werde ich mich vor euch zeigen. Ich bin im Geringsten unter euch, wie auch im Besten. Verleumdet oder verletzt niemand, denn damit verleumdet oder verletzt ihr mich, der in ihm ist. So allgemeingültig ist seine Majestät und seine Liebe. Aus dieser Liebe heraus lädt er uns dazu ein, herbeizukommen, mich zu prüfen, zu erfahren, zu beurteilen und dann anzunehmen. Als Lord Krishna Arjuna die Gita gelehrt hatte, sagte er ebenfalls zu ihm, »Nachdem du nun alles gehört hast, überdenke alles und dann tu, was du für richtig hältst.« Als Baba im Alter von 14 seine Schultasche wegwarf und auf die Straße trat mit den Worten, »Ich gehöre nicht länger zu euch, meine Anhänger rufen nach mir, ich muss mich an die Arbeit machen«, da war die Karawane gerade dabei, in ihren eigenen Untergang zu ziehen, dem heißen Wüstenwind der Technik ausgesetzt, dem Verdursten in der Trockenzone geweiht, abgeschnitten von den Wassern der Liebe. Ein jeder Fluss, so sagt Baba, hat den Drang in sich, zum Meer zurückzukehren, aus dem er geboren wurde. Als Wasserdampf zum Himmel aufsteigend, als Wolke darüber hintreibend, als Regen zur Erde fallend, als Wasserlauf in seinem Bett, das er sich gräbt, hält das Wasser dieses Verlangen in sich wach. Davon wird es vorangetrieben, über jedes Hindernis hinweg, bis es das Meer wieder erreicht. So rufen auch alle Menschen aller Länder in allen Sprachen zu Gott, von dem sie abstammen, dass er ihnen ein Zeichen geben möge, einen Antwortruf, um sie auf dem schnellsten, dem sichersten Pfad zu sich zurückzuführen. Baba hört diesen Ruf. Er gibt das Zeichen, die Antwort. Meine Anhänger rufen nach mir, ich muss mich an die Arbeit machen, sagte er. Alle Menschen sind mein, die Welt ist meine Wohnung, sagt er. Ich trage keinen Namen, den ich als meinen eigenen bezeichnen könnte. Er ist gekommen, um die gesamte Menschheit zu geleiten. Als jemand an Baba schrieb, »Ich bin glücklich, dass dein Name in jeder Heimstatt hier verehrt wird«, erwiderte Baba, »Du wirst bald sehen, dass er auf jeder Hand breit Raum in der ganzen Welt angebetet wird.« Ja, das ist die Bedeutung, der Zweck, die Aufgabe, die Zusammenfassung. Die Weltkonferenz der Satyasai-Organisationen und ihrer Gruppen, die Dienst am Nächsten leisten und sich in spiritueller Disziplin üben, wird dieses goldene Zeitalter allumfassender Liebe einläuten.
Liebe Hörerinnen und Hörer, bevor wir nun zum Schluss kommen, hören wir noch einmal die Stimme des Avatars in dem Lied Allah Amchung. Er verkündet uns, dass es nur einen Gott gibt. Mohammedaner sagen Allah, Christen sagen Jehova, Vaishnavitas sagen Shambho. Dieser Gott, der Langlebigkeit, Wohlstand und Schutz gewährt und der mit Freude angebetet wird, ist der einzig eine. Glaubt dieses.
அல்லாஹ் என்றும் மஹம்மதீனு யெகோவா என்றும் சத்கிறிஸ்துவு புலக்ஜா சுடடஞ்சு வைஷ்ணவுலு செம்போயஞ்சு செய்வுல் சதா ప్రహ్లాదంబున గొల్వ అందరికి ఆయురారోగ్య సంపద లాభంబులు సంగి రక్షించు దేవుండు ఒక్కడే ఎంచు భావించుడి భావించుడి అల్లాయంచు మహమ్మదీయులు జహవాయంచు సక్రైస్తువు పుల్లజ్జా చుడటంచు వైష్ణవులు సెంభోయంచు చెయ్వులు సదా ప్రహ్లాదమున గొల్వ అందరికీ ఆయురారోగ్య సంపద లాభములు సంగి రక్షించు దేవుండు ఒక్కడే ఎంచు భావించుడి భావించుడి ప్రహ్లాదంబున గొల్వ అందరికి ఆయురారోగ్య సంపద లాభంబులు సంగి రక్షించు దేవుండు ఒక్కడే ఎంచు భావించుడి భావించుడి
Sie hörten heute in der 8. und letzten Folge Auszüge aus dem 2. Band Satyam Shivam Sundaram, der Biografie von Bhagavan Sri Satya Sai Baba. Es verabschiedet sich das Team von Radio Sai Global Harmony Deutschland. Moderation Inge Sadai. Om Sai Ram. Mögen alle Wesen in allen Welten glücklich sein. Samastaloka Sukhino Bhavantu.